Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Deutschlandfunk, Agenda.
Sie haben es, meine Damen und Herren, gerade in den Nachrichten einmal mehr gehört. Deutschland belegt in der Rangliste der Pressefreiheit nur noch Platz 21. So heißt es. Guten Morgen, herzlich willkommen zur Sendung Agenda. Andreas Stopp ist am Mikrofon. Wir möchten heute sprechen über die Pressefreiheit. Ein besonderer Tag für Journalistinnen und Journalisten ist das heute. Der internationale Tag der Pressefreiheit. Wir haben ein wenig Statistik für Sie vorbereitet. Wie sieht es aus mit der Pressefreiheit? Sie wissen, dass in vielen Ländern der Welt ringen Medien ja um ihr Recht auf unzensierte Veröffentlichungen von Nachrichten und Meinungen. Und überall dort, wo dieses Recht bedroht ist, da gerät auch die Demokratie in Gefahr. Viele Medien haben mit Zensur zu kämpfen. Journalisten werden als Verräter diffamiert, sie werden inhaftiert und sogar getötet. Aber nicht nur Kriege und Krisen behindern die Arbeit vieler Medienschaffender, auch bewusst lancierte Propaganda. Nicht nur aus den großen sozialen Plattformen bedrohen die ungehinderte Ausübung journalistischer Tätigkeiten. Bei uns in Deutschland ist es ja so, dass der Artikel 5 des Grundgesetzes die Pressefreiheit gewährt und sichert, gemeinsam mit der Meinungsfreiheit. Über all dies wollen wir heute sprechen, vielleicht auch mit Ihnen, meine Damen und Herren, ins Gespräch kommen. Wir werden im Verlauf der Sendung mit Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler an der Universität Tübingen, reden. Michael Rediske aus dem Vorstand von Reporter ohne Grenzen wird uns Einblick geben in das, was dieser Bericht zur Lage der Pressefreiheit, der ja jährlich erscheint, aussagt. Wir werden mit Bastian Obermeier sprechen. Er ist Investigativjournalist und ein Fenster öffnen in die drei Länder Iran, Türkei und Russland. Jetzt gleich aber geht es um die jungen Leute, um die Zukunft des Journalismus, wenn man so sagen kann. Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, aber zunächst die Telefonnummer, unter der Sie sich beteiligen können an dieser Sendung. Es ist die 00800 44 64 44 64. Und wenn Sie möchten, bitte vervollständigen Sie den Satz, der folgendermaßen beginnt. Der Wert der Pressefreiheit liegt für mich in... Und dann sind wir gespannt, wie Sie diesen Satz vervollständigen. Oder Pressefreiheit sehe ich bedroht durch. Wenn Sie möchten, meine Damen und Herren, schreiben Sie uns ganz kurz in einer Mail. Das geht nämlich auch, wie Sie diesen Gedanken weiterführen würden. agenda@deutschlandfunk.de. agenda@deutschlandfunk.de. Geben Sie da Ihre Telefonnummer an, wenn Sie möchten. Oder Sie melden sich direkt unter 00800 4464. 4464. Antje Jungmann ist am Telefon. Sie ist Leiterin Kommunikation Medienverband der Freien Presse. Guten Morgen, Frau Jungmann.
Hallo, schönen guten Morgen, Herr Stopp, und einen schönen guten Morgen an die Hörerinnen und Hörer des Deutschlandfunks.
Wir wollen gemeinsam mit Ihnen reflektieren über die Pressefreiheit als solcher. Sie müssen uns erst erklären, dieser Medienverband der Freien Presse. Wir wissen so viel, Sie vertreten die Interessen von über 350 Mitgliedsverlagen, mehr als 7000 Zeitschriften und Medienangebote in der gesamten Branche sind darin versammelt und Sie setzen sich für den Fortbestand der freien Presse ein. Sie machen das aus der Perspektive der marktwirtschaftlich finanzierten Journalismusprodukte. So ist es richtig?
Genau, so ist es.
Marktwirtschaftlich finanziert. Wir sind hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, haben also eine andere Finanzierungsgrundlage. Inwiefern ist gerade auch der marktwirtschaftlich finanzierte Journalismus Garant für freiheitlich-demokratische Grundordnung?
Ja, es geht ja auch hier um Medienvielfalt und möglichst viele Angebote, die Leserinnen und Leser und Nutzerinnen und Nutzer sich zu Gemüte führen können, die sie Informationen einordnen können, wie sie sich über bestimmte Themen in der aller Tiefe auch informieren können. Und da braucht es natürlich sozusagen beide Seiten, sowohl uns als Verlage, marktwirtschaftlich finanziert, aber eben auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Ist Journalismus ein Produkt, das man verkaufen kann?
Ja, selbstverständlich ist es das. Es muss es auch sein, um die gesamte Medienvielfalt eben auch zu erhalten.
Und das tun Sie und dafür sind Sie in diesem Medienverband der freien Presse zuständig. Antje Jungmann, als Sie vielleicht gestern Abend schon, da gab es schon die Vorveröffentlichungen, heute Morgen offiziell vorgestellt, die Rangliste der Pressefreiheit 2023. Als Sie es gelesen haben, was hat Sie bewegt? Was haben Sie gedacht?
Das ist natürlich sehr schockierend, weil ich hatte mich ja auch auf diesen heutigen Tag, den wir hier für junge Menschen organisieren, vorbereitet. Habe mir eine Begrüßung überlegt, immerhin sind wir hier an der ehemaligen Stasi-Zentrale und habe mir den Verlauf in den letzten Jahren einmal angeguckt, der Rangliste, und habe dann eben gesehen, wow, jetzt sind wir auch noch aus den Top 20 gefallen. Ich wollte eigentlich das sagen, immerhin noch Top 20, aber nicht mal mehr dafür reicht, sondern es ist wirklich Platz 21 geworden. Natürlich auch, weil viele andere Länder besser geworden sind als wir, aber weil auch bei uns die Attacken auf Medienschaffende und Reporterinnen und Reporter ein nie geahntes Level erreicht haben. Und ich meine, das neueste Beispiel ist erst am Samstag erfolgt wieder in Thüringen, als ein Reporter der Funke Mediengruppe attackiert wurde von AfD-Demonstrationsteilnehmern. Und nur dank des vorher schon engagierten Sicherheitsdienstes geschützt werden konnte.
Das heißt auch im Umkehrschluss, journalistische Arbeit ist zum Teil nur noch ungestört durchführbar unter Hinzuziehung von Sicherheitsdiensten und Bodyguards?
Ja, das scheint gerade die Entwicklung zu sein und das macht uns wirklich betroffen. Eben auch, wenn man sich bewusst macht, wo wir hier heute sind und diesen Tag für junge Menschen organisieren.
Lassen Sie uns über diesen Tag für junge Menschen reden. Sie haben da einen Hashtag, Pressefreiheit ist deine Freiheit, und damit veranstaltet Ihr Verband heute eben diesen Tag der Pressefreiheit. Sie richten sich an Schülerinnen und Schüler. Was machen Sie? Was bieten Sie an?
Genau, unter diesem Titel Pressefreiheit ist deine Freiheit wollen wir eben junge Menschen einerseits für den Wert der Presse- und Meinungsfreiheit sensibilisieren, weil es, wie wir jetzt eben sehen, durch diesen Abstieg keine Selbstverständlichkeit auch nicht in Deutschland ist, obwohl wir dieses Grundrecht im Grundgesetz verankert haben und sich aber dieses Grundrecht auf alle unsere Lebensbereiche auswirkt und damit eben auch auf alle Plattformen, die insbesondere junge Menschen so ganz selbstverständlich und tagtäglich nutzen. WhatsApp, TikTok, Instagram, dort werden millionenfach Inhalte veröffentlicht, verbreitet und konsumiert. Und vielen ist dabei gar nicht bewusst, dass eben gerade dieser Artikel 5 dafür die Grundlage ist. Und andererseits ist uns mit diesem Tag besonders wichtig, auch deren Medienkompetenz zu stärken und zu einer kritischen Denkweise anzuregen. Und das machen wir mithilfe zahlreicher Workshops, in denen die Jugendlichen die Möglichkeit haben, sich interaktiv mit diesen ganzen Themen auseinanderzusetzen und auch selber Produkte und Beiträge zu produzieren, kleine Podcasts zu machen, TikTok-Videos, und haben dafür eine ganze Menge Partner an unserer Seite und wirklich spannende Themen. Es geht um Fake News in sozialen Medien, es geht um Pressefreiheit auch im Umfeld von Politik. Wir haben heute auch eine FDP-Politikerin hier. Es geht um Menschenrechte in der Diktatur und auch um Pressefreiheit in Zeiten des Krieges. Denn wir haben auch eine ukrainische Exiljournalistin hier, die kurz nach Kriegsbeginn aus Odessa geflohen ist und von hier aus jetzt arbeitet.
Warum, Frau Jungmann, wenden Sie sich denn ausgerechnet an Schülerinnen und Schüler? Wird in der Schule nicht genug in Richtung Medienaufklärung getan, sodass Sie da eingreifen müssen?
Ja, also wir wollen einfach dafür noch mehr sensibilisieren und gerade die Generation Z, also sozusagen die ersten Digital Natives, noch mehr an dieses Thema heranführen. Wir haben hier Platz für 200 Personen. Die Veranstaltung war wirklich super schnell ausgebucht, ohne dass wir dafür groß Werbung machen mussten. Und das zeigt, dass zumindest der Bedarf und das Interesse daran sehr groß ist, sich damit dann auch auseinanderzusetzen.
Antje Jungmann, Sie hatten das gerade schon mal angedeutet, diese Workshops heute, die Sie unter dem Tag der Pressefreiheit laufen lassen, die finden statt auf dem ehemaligen Gelände der Stasi-Zentrale in Berlin. Warum dort?
Ja, wir haben uns natürlich diesen Ort mit unserem Partner, dem Stasi-Unterlagenarchiv, ganz bewusst ausgesucht. Immerhin wurde hier noch vor über 30 Jahren ein massiver Überwachungsapparat gesteuert und koordiniert. Von hier aus wurde die gesamte Unfreiheit eines Landes organisiert. Menschen, die eben ihre Meinung offen aussprachen, die aber nicht systemkonform waren, wurden eingesperrt. Sie wurden erschossen, wenn sie ohne Erlaubnis das Land verlassen wollten. Es galten weder Reisefreiheit noch Meinungsfreiheit. Und dass wir dann heute hier an so einem Ort mit jungen Menschen über den Wert der Freiheit und über Presse- und Meinungsfreiheit reden können, aber auch über Kunstfreiheit. Wir hatten eben einen Diss-Track eingespielt, der sich dem Thema Zensur widmete. Das ist auch für mich persönlich ein ganz besonderer Moment, denn auch ich bin die ersten Jahre meines Lebens in eben diesem unfreien Land groß geworden und stünde dann bestimmt nicht hier, wenn es nicht solche mutigen Menschen gegeben hätte, die 1989 aufgestanden wären und sich gegen das Regime gestellt hätten.
Der Hörer Roland Schweitzer aus Leverkusen reagiert auf das, was Sie gerade schon gesagt haben. Er sagt, ich zitiere, trotz des nicht prickelnden 21. Platzes Deutschlands auf der internationalen Rangliste sehe ich die Pressefreiheit hier nicht gefährdet. Und er schreibt weiter, dass es hingegen von nichtstaatlichen Akteuren rechtswidrige Übergriffe gegen Journalisten gibt und in sozialen Medien und anderswo Medien und Medienvertreter beschimpft und beleidigt werden, ist natürlich bedauerlich und zu verurteilen. Frau Jungmann, Sie hatten es gerade auch schon gesagt, diese Beleidigungen und sogar tätlichen Übergriffe und Angriffe nehmen zu, denn diese Angriffe sind ja der Grund, warum Deutschland auf den 21. Platz runtergestuft worden ist.
Richtig, genau. Also wenn man als Reporter oder Reporterin über eine Demonstration berichten will und dafür Sicherheitsschutz braucht, um frei und ungehindert berichten zu können, dann ist es natürlich ein echter Abstieg in freier Berichterstattung.
Haben Sie eigentlich viel Zulauf für Ihr heutiges Angebot, das sich an die Schüler und Schülerinnen richtet?
Absolut, ja. Und wir sind auch noch mit einer Kreativagentur unterwegs, wo sich auch einflussreiche und erfolgreiche TikToker sich mit diesem Thema Pressefreiheit ist deine Freiheit auseinandersetzen und das für ihre Zielgruppe so aufbereiten, dass es bei den jungen Menschen ankommt. Und das freut uns ganz besonders, weil die das natürlich in ihren Worten ihrem Publikum vermitteln. Das hat dann gar nicht sozusagen mit unserer Medienbubble, wie man so schön sagt, zu tun, in der wir uns bewegen, sondern wirklich, was macht das mit diesen einzelnen Menschen, dass sie sich auf Artikel 5 berufen können.
Antje Jungmann, Pressesprecherin, Medienverband der Freien Presse. Ich habe hier bei mir im Studio in Köln zwei junge Leute sitzen und wenn Sie möchten, kommen wir gemeinsam mit den beiden ins Gespräch. Die nehmen jetzt nicht heute an ihrem Tag der Pressefreiheit, der ja in Berlin stattfindet, teil, aber die engagieren sich in ihrer Richtung. Lotte Matull, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und Nino Nicodemo.
Guten Morgen.
Die beiden sind Abiturient am Kölner Leonardo da Vinci Gymnasium. Und ehe wir ein bisschen drüber sprechen, was ihr so von dieser ganzen Rangliste der Pressefreiheit haltet, wir haben euch auch deswegen eingeladen, weil ihr selber in gewisser Weise Journalisten seid. Ihr macht nämlich eine Schülerzeitung. Lotte, erzähl ein wenig, was findet man in eurer Leonarda, so heißt eure Zeitung.
Genau, die Leonarda ist ein Schülerinnenmagazin und wir sprechen grundsätzlich über eigentlich das, was wir erzählen wollen. Unser erstes Magazin, da haben wir über Zukunft gesprochen, die Frage wohin, wo sehen wir Gefahren, wovor haben wir Angst, worauf freuen wir uns vielleicht auch und dass wir in unserer Schule oder in unserer Gemeinschaft selbst teilen können, was wir auch erwarten, was wir als Gemeinschaft schaffen können. Wir hatten ganz aktuell dann auch über den Krieg in der Ukraine gesprochen und auch, dass wir Schüler an unserer Schule hatten, die auch Wurzeln in der Ukraine haben, die dann auch erzählt haben oder Geflüchtete, die an unsere Schule aufgenommen wurden, die dann erzählt haben, wie sie sich dort fühlen, wie dieser Wandel dahinter oder einfach dieses abrupte von zu Hause weg müssen, wie sie das beeinflusst. Und eigentlich ist es genau das, was wir dahinter halt so als wichtig auch empfinden, dass man teilen kann, was man möchte, dass wir sagen können, was wir möchten. Also dass wir gerade diese Meinungs- und Pressefreiheit halt haben und dann an unserer Schule oder sozusagen in ganz Nippes dann verbreiten können.
Nippes ist der Stadtteil von Köln, in dem eure Schule da ist. Genau. Lotte Matull, das war ihre Stimme. Die beiden sind gerade im Abitur, die schriftlichen Prüfungen liegen aber gerade hinter euch. Genau. Insofern ein bisschen entspannter, gerade in dieser Zwischenphase. Nino Nicodemo, die Themen, von denen deine Mitschülerin Lotte gerade erzählt hat, wie seid ihr drauf gekommen? Habt ihr Redaktionskonferenzen gemacht? Hat euch jemand reingeredet? Macht doch dieses oder jenes oder konntet ihr frei entscheiden?
Also wir haben uns gemeinschaftlich als Redaktion zusammengesetzt und ganz am Anfang war ja noch gar nichts da und dann hat man halt überlegt, was hätten wir gerne. Wir haben von jedem die individuelle Meinung eingeholt und uns dann auch in Abstimmungen auf ein Konzept geeinigt, an Rubriken, die wiederkehrend sind, also die dann voraussichtlich in jedem Heft wiederkommen. Zum Beispiel den LK-Wahlomat haben wir es genannt, wo Schülerinnen und Schüler, die ihren LK kurz mal vorstellen, damit Schüler, die den eventuell wählen wollen, schon mal Bescheid wissen und halt auch Rubriken, wo immer wieder neue Sachen reinkommen oder wo man noch gar nicht genau weiß, was da demnächst reinkommt, weil wir auch Unterrichtsmaterialien oder bestimmte schöne Werke, Gedichte und alles Mögliche, die es wert sind, gezeigt zu werden und in der Form einer Schülerzeitung veröffentlicht zu werden.
Da ist also auch Service drin für eure Mitschülerinnen und Mitschüler, aber trotzdem ist es ja ein journalistisches Produkt. Lotte, was wollt ihr zeigen außerhalb dieser Idee? Wir wollen für unsere Schule, für unsere Mitschülerinnen und Mitschüler ein Produkt machen. Was wollt ihr mit diesem Engagement für Journalismus, denn das ist es ja schon in Ansatzformen zeigen.
Ich denke, der Fakt, dass es gar nicht so schwierig ist, sich zu engagieren grundsätzlich, weil es ist nicht schwierig. Also ich glaube, das ist ein bisschen, dass da irgendwie so eine Hemmschwelle irgendwie ist, auch für viele Leute, dass man denkt, ja, okay, was kann ich denn da wirklich machen? Was sagt es? Also das ist dann irgendwie immer so fern. Also dass man denkt, okay, das kann ich doch eh nicht erreichen. Meine Stimme zählt doch dann doch gar nicht. Aber dass es wirklich der komplett falsche Ansatz ist. Also dass man, egal zu was man seine Meinung teilen möchte, solange diese irgendwie gut basiert ist, solange man sich recherchiert hat und wirklich seine Meinung einfach teilt, betreibt man eigentlich schon Journalismus. Mhm. Also wenn man kann sich ja zu den unterschiedlichsten Themen halt einfach informieren. Man kann, wie gesagt, wenn wir sprechen ja über Krieg, über Zukunft. In unserer jetzigen Ausgabe sprechen wir über Freiheit, was ja auch essentiell genau damit zusammenhängt. Also einfach, es ist nicht schwierig, macht einfach.
Antje Jungmann, das macht Ihnen wahrscheinlich Freude, weil Sie genau da Bestandteile erkennen, die auch für Sie wichtig sind und für Ihren heutigen Tag. Der Pressefreiheit ist deine Freiheit.
Ja, genau. Das freut uns wirklich sehr, denn wir brauchen einfach auch mutige Menschen und die Idee davon haben, was es bedeutet, dass wir diese Freiheit hier bei uns haben. Und das hoffen wir auch mit diesem Tag zu erreichen, dass man eben junge Menschen dazu inspiriert, vielleicht dann doch auch einen Beruf in den Medien zu finden und diesen Weg zu gehen. Da sprachen wir eben auch gerade mit einer jungen Journalistin, die das schon mit 14 für sich auserkoren hatte und diesen Weg weiterverfolgt hat. Also gerne weiter so.
Gerne weiter so. Nino, sind das auch berufliche Perspektiven, die mit eurem Engagement für die Schülerzeitung eventuell verbunden sind? Oder ist das jetzt einfach zunächst mal bis zum Abitur eine Beschäftigung?
Also ich möchte gar nicht unterstellen, dass da keiner bei ist bei uns in der Redaktion, der berufliche Perspektiven da vor Augen hat. Für mich war es gar nicht so, dass ich unbedingt immer Journalist oder sonst irgendwas in die Richtung werden wollte. Aber für mich war die Meinungsfreiheit immer etwas ganz Wichtiges und ich wollte immer frei sein, meine Meinung äußern zu können und sehe hier die Schule als eigentlich den wichtigsten Ort, wo man damit anfängt, den Schülern das näher zu bringen auch es zu einer Erfahrung zu machen. Man kann in den Unterrichten so viel darüber reden, wie man möchte, im Grunde genommen, aber es muss erfahren und gelebt werden und die Schülerinnen und Schüler sollen gezeigt bekommen, dass es auch dass es nah bei ihnen ist. Wir haben nicht nur die großen Zeitungen, wir haben auch eine eigene Schülerzeitung. Es stärkt die Gemeinschaft und es stärkt den Willen, seine Meinung zu äußern. Wir versuchen auch auf die unteren Stufen darauf zuzugehen und denen das beizubringen und halt auch ganz wichtig ohne Zensur.
Lotte, ihr habt ja speziell in eurem Stadtteil Kolleginnen und Kollegen aus aller Herren Länder. Ihr seid ja sehr multikulturell dort aufgestellt. Gibt es ein Bewusstsein, dass ihr hier in Deutschland ausgestattet seid, mit einer großen Sicherheit Meinung sagen zu können, unzensiert und auch Dinge aufdecken zu können? Ist das ein Gefühl bei euch, dass, wenn ihr vielleicht in einem anderen Land leben würdet, ihr womöglich nicht hättet?
Ja, ich denke ganz klar, dass wir in Deutschland schon von Grund auf irgendwie sehr privilegiert in dem Sinne aufwachsen, weil ich denke, es ist viel so, dass man oft nicht weiß, was man alles hat, solange man es hat. Also das denke ich, wenn man jetzt in einem anderen Land aufwachsen würde, wo das überhaupt gar kein Thema wäre, dass es Meinungsfreiheit gibt oder Pressefreiheit, dass dann diese Möglichkeit überhaupt gar nicht so existent ist. Also dass wir hier jetzt ja schon ganz klar unsere Meinungsfreiheit ausüben, indem wir eine Schülerzeitung, ein Schülerinnenmagazin geschaffen haben. Und dass es halt irgendwie immer so ganz irgendwie dann irgendwann auch verzerrt ist, dass man irgendwann auch gar nicht mehr weiß, was habe ich hier alles für Möglichkeiten, und dass man das irgendwie auch realisieren muss.
Und das Bewusstsein dafür schafft, ich habe ganz verabsäumt dazu zu sagen, dass Leonarda, eure Schülerzeitschrift, ausgezeichnet wurde in diesem Jahr als beste Schülerzeitung Deutschlands im Bereich Gymnasien in Berlin. Gibt es im Juni die Preisverleihung. Frau Jungmann, da sind die beiden dann in Berlin. Können Sie Kontakt aufnehmen? Ich wollte gerade noch zitieren.
Ja.
Bernd Hittwig schreibt, der Wert der Pressefreiheit liegt für mich darin, dass eben nicht alles, was uns in den Pressemitteilungen zur Verfügung steht, stimmt oder nicht stimmt, sondern dass hier bei uns sich jeder innerhalb bestimmter nachvollziehbarer Grenzen ungestraft zu Wort melden kann. Also die Differenzierung Pressemitteilung schön und gut, aber auch die Interpretationen sind wichtig. Und Sven Klese aus Hamburg meldet sich zu Wort. Pressefreiheit muss sich die Presse auch nehmen. In Zeiten der Konsolidierung der Medienunternehmer zu immer größeren Konzernen und der zunehmenden Ausrichtung auf Kommerz verkommen viele Redaktionen zur reinen Durchreiche von Pressemitteilungen und Agenturmeldungen. Damit räumt die Branche selbst den Platz der vierten Gewalt. Frau Jungmann, wir haben nur noch ein paar Sekunden. Sie sind gleich beschäftigt mit dem Tag Pressefreiheit ist deine Freiheit. Ihre Hoffnung liegt auf Schülerinnen und Schülern.
So sieht es aus, genau. Und dafür werbe ich auch nochmal, dass wir noch mehr wie Menschen haben wie Lotte oder auch Nino, die sich dafür engagieren und auch schon in jungen Jahren sich mit einer Schülerzeitung beschäftigen, mit dem Thema Freiheit, und sich dem gewahr werden, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist, was wir hier in Deutschland für uns immer so ganz selbstverständlich annehmen.
Antje Jungmann, Leiterin Kommunikation, Presseverband der Freien Presse. Vielen Dank, viel Erfolg bei Ihrem Tag heute auf dem ehemaligen Gelände der Stasi-Zentrale in Berlin. Meine Damen und Herren, Sie können weiter anrufen. Lotte und Nino bleiben weiter in der Sendung. 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer. Und weiter geht es mit unserer Sendung Agenda, heute mit dem Thema weltweit immer mehr gefährdet. Das ist eine Frage, die wir stellen, und es geht um den Wert der Pressefreiheit, über den wir hier diskutieren. Andreas Stopp weiter am Mikrofon. Meine Damen und Herren, nochmal die Einladung an Sie. Sie können anrufen, wenn Sie den Satz vervollständigen wollen. Der Wert der Pressefreiheit liegt für mich in. Oder alternativ können Sie uns schreiben, Ihren Gedanken zum Bereich Pressefreiheit sehe ich bedroht durch. Vielleicht auch ohne Pressefreiheit passiert Folgendes. Und das tun schon fleißig die Hörerinnen und Hörer, die 00800 4464 4464 anrufen, 00800 4464 4464 oder eine Mail richten an agenda@deutschlandfunk.de. Seit gestern Abend und besonders heute Morgen steht natürlich das Ergebnis dieser Rangliste der Pressefreiheit 2023 auf Top 1 vieler Meldungen. Und derjenige, der uns noch ein wenig Licht da hineinbringen kann, ist Michael Rediske, Vorstandssprecher Reporter ohne Grenzen. Guten Morgen, Herr Rediske.
Ja, guten Morgen.
Ich sag's kurz dazu. In den 80er Jahren waren Sie Korrespondent in Zentralamerika, haben reichhaltige journalistische Erfahrungen in den 90ern, Redakteur und später dann Chefredakteur bei der Taz. Sie haben, das war wohl 1994, mitbegründet die deutsche Sektion von Reporter ohne Grenzen. Und dann hat's dann 2016 auch mal einen Bundesverdienstorden am Bande gegeben für Ihren Einsatz für die Pressefreiheit. Und heute, wie gesagt, Vorstandssprecher von Reporter ohne Grenzen. Herr Rediske, diese Rangliste heute Morgen ganz frisch rausgekommen, da heißt es zuallererst, die Lage der Pressefreiheit im vergangenen Jahr ist so unstabil wie schon seit langem nicht mehr. Bitte erklären Sie es uns ein wenig.
Na, ehrlich gesagt, sie ist eigentlich immer unstabil, weil also gerade was Sicherheit von Journalisten, Journalistinnen angeht, es immer abhängt davon, was sich in einzelnen Ländern tut, ob es neue Bürgerkriege gibt, ob es neue Aufstände gibt, ob wie jetzt in Deutschland einfach Corona-Demonstrationen dazu führen, dass Berichterstatter, Berichterstatterinnen angegriffen werden. Aber Sie haben natürlich recht, sie ist nicht nur instabil, sondern sie ist sehr bedrohlich, weil mittlerweile also wirklich der größte Teil der Weltbevölkerung in dem, was wir sehr ernste Lage der Pressefreiheit nennen, besteht. Also die drei großen Länder, China, Indien, Pakistan, die zählen jetzt zu dieser Kategorie.
Das sind also die Schlusslichter. Und auf der anderen Seite, um es kurz ein wenig abzurunden, wer steht ganz oben? Das sind vor allen Dingen die nordeuropäischen Länder.
Genau, das sind auch Länder, in denen stabile repräsentative Demokratien herrschen. Schweden, Norwegen, Dänemark. Und da sind dann eben weniger gesellschaftliche Auseinandersetzungen, die auf der Straße ausgetragen werden. Da geht es einfach, ich sag's mal ganz flapsig, da geht es ziviler zu. Mhm. Die haben auch ihre Probleme, aber in unserer Rangliste, die ja sehr differenziert ist, kommen die dann immer am besten weg.
Jetzt fragen hier viele Hörerinnen und Hörer, wie messen die eigentlich Pressefreiheit? Wie messen sie das?
Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Dafür haben wir nicht so ganz richtig die Zeit, aber wir haben zwei Dinge. Wir dokumentieren die Übergriffe, Angriffe, Verhaftungen, Tötungen von Journalisten. Das ist sozusagen empirisch, objektiv mehr oder weniger. Und wir befragen Journalisten, Journalistinnen, Experten in all diesen 180 Ländern. Und die bekommen einen riesigen Fragebogen von über 120 Fragen. Die werden zusammengefasst nachher in fünf Bereiche. Das ist die Sicherheit, das ist der rechtliche Rahmen, der wirtschaftliche, der soziale und der politische Rahmen. Und dann gibt es Punktwerte, die nach einem Algorithmus zusammengefasst werden. Und daraus ergibt sich eine Punktzahl für jedes Land von zwischen 0 und 100.
Mhm. Aha, ja, jetzt haben wir da doch ein bisschen Einblick, wie das funktioniert. Und da ist eben Deutschland auf dem Rang 21 ein bisschen abgerutscht. Gelegenheit ins Gespräch zu ziehen. Michael Rediske, bitte bleiben Sie bei uns und richten vielleicht auch Ihr Wort an Professor Bernhard Pörksen, den ich ebenso herzlich begrüße heute Morgen im Deutschlandfunk in der Agenda. Guten Morgen, Herr Pörksen.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Medienwissenschaftler an der Universität Tübingen. Herr Pörksen, ist das denn so schlimm, dass Deutschland, und das sind ja die Schlagzeilen heute, abgerutscht ist auf Rang 21? Wir reden von 180 Ländern.
Gut, wenn man sich die Details anguckt, dann sieht man auch, dass das Abrutschen damit zu tun hat, dass andere Länder ihre Situation verbessern konnten zugunsten von Journalistinnen und Journalisten, zugunsten der Pressefreiheit. Aber was den tatsächlichen Kern dieses erschreckenden Befundes ausmacht, ist die Zunahme von Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten. Vor allem, wenn man sich die Details anschaut, durch das rechte bzw. rechtsextreme Milieu. Wir reden hier eigentlich von rechtsextremer Gewalt. Fast die Hälfte der Angriffe, 48 von 103, sind in den ostdeutschen Bundesländern verübt worden und weisen, wie gesagt, in dominanter Weise ins rechtsextreme Milieu. Und das ist tatsächlich eine sehr schlechte Nachricht für die Pressefreiheit, denn Menschen dürfen ja, wenn sie frei Berichte erstatten wollen, keine Angst haben, wenn sie sich auf Demonstrationen bewegen, wenn sie recherchieren in den unterschiedlichsten Milieus und in den unterschiedlichsten Orten. Also diese Angst vor physischen Angriffen, vor dem Attackiertwerden, vor dem Verfolgtwerden, vor dem wo wohne ich womöglich und werde dann auch noch haftbar oder attackierbar gemacht, die ist tatsächlich fatal. Und insofern darüber gilt es nachzudenken. Woran liegt das? Und ich sehe einen Zusammenhang, wenn Sie sich diese rechtsextremen Milieus betrachten, dann sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dem verschwörungsmythologischen oder verschwörungsideologischen Denken und Gewalt. Also dieser Gewaltzusammenhang oder dieser Kausalzusammenhang zeigt sich eigentlich immer wieder. Das ist so eine Art, so hat es der Philosoph Hermann Lübbe mal genannt, ideologische Selbstermächtigung zur Gewalt, die im verschwörungsmythologischen Denken steckt, weil man ja glaubt, nun die Wahrheit zu erkennen, weil man ja meint, alle anderen würden nun manipuliert. Und da liegt sozusagen ein Aufruf drin, dem vermeintlichen Schrecken mit einem einzigen Schlag dann der Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen. Und das ist ein Zusammenhang, der verdient es aus meiner Sicht, genauer betrachtet zu werden.
Das wollen wir auch tun. Michael Rediske, das, worüber Bernhard Pörksen gerade gesprochen hat. Es ist ja ein anderes Kräfteverhalten. Wenn wir in Deutschland das Problem haben, Frau Jungmann hatte das gerade im ersten Teil der Sendung auch schon angedeutet, dass Journalisten sogar schon Bodyguards brauchen, um sicher wieder rauszukommen aus der Demo, über die sie berichten wollen, dann ist das ja was ganz anderes, ein ganz anderer Eingriff in die Pressefreiheit, als wenn ein Staat sozusagen staatliche Zensur ausübt in totalitären Regimen und überhaupt keine kritische Presse zulässt. Kann man diese Sachen miteinander vergleichen?
Na, Sie treffen da einen richtigen Punkt. Das kann man natürlich nicht miteinander vergleichen. Also ich sag mal, die Sicherheit der Journalisten und Journalistinnen ist am besten geschützt, ich sage das mal provokativ, in Nordkorea. Weil da gibt es nur staatliche Journalisten und die schreiben nichts, was den Staat und die kommunistische Partei da in irgendeiner Weise tangieren würde. Ja? Also das ist absolute Sicherheit. Die gibt es natürlich in freien Ländern nicht, wo es Demonstrationsfreiheit gibt. Also wir haben natürlich deswegen diese Angriffe, weil wir auch einen hohen Schutz der Demonstrationsfreiheit haben hier bei uns. Ja? Ich komme mal zurück, ob Sie hatten das in der ersten halben Stunde ja zitiert, einen Anrufer, der sagte, ja, wir haben ein hohes Maß an Pressefreiheit, an Meinungsfreiheit hier in Deutschland. Das ist auch weiter so. Das garantiert auch unser Bundesverfassungsgericht gegen viele Angriffe der Pressefreiheit, auch von staatlichen Institutionen. Insofern ist das natürlich sehr bedenklich, was auch Herr Pörtzen nochmal betont hat, wenn es Angriffe gibt. Aber damit muss man dann auch in dieser im Diskurs konfrontativen Situation mit den Demonstrationen rechnen. Und diejenigen Journalisten und Journalistinnen, die da hingehen, ja, die tun gut daran und auch die Sender tun gut daran, da Sicherheitspersonal hinzuschicken. Das ist erschreckend, aber wir haben dadurch trotzdem umfassende und pluralistische Berichterstattung auch von diesen Demonstrationen. Also es ist schlimmer geworden. Vielleicht wird es im nächsten Jahr weniger schlimm sein, wenn es keine Corona-Demonstrationen mehr gibt. Das weiß man nicht. Aber das ist diese Situation, die eben auch schon als volatil, also mal auf, mal ab, beschrieben worden ist. Mhm.
Professor Bernhard Pörksen, ich möchte gerne Dr. Alexander Dill zu Wort kommen lassen. Er ruft an aus Oberbayern. Herr Dill, Sie sind Projektleiter bei den Vereinten Nationen und Sie sind der Meinung, in Deutschland gäbe es keine vollständige Pressefreiheit. Können Sie uns das kurz und knapp erklären?
Ja, ganz einfach. Es geht ja um staatliche Zensur und staatliche Maßnahmen. Um es kurz zu machen, in Deutschland und auch in der EU ist seit längerer Zeit das russische Fernsehen verboten. Das russische Fernsehen hat unter anderem auch mich interviewt, damit sind auch meine Interviews verboten. In Deutschland sitzt eine Dame im Gefängnis seit mehreren Jahren namens Ursula Haverbeck. Und sie sitzt dafür im Gefängnis, dass sie dem NDR-Magazin Panorama ein Interview gegeben hat, in dem sie Dinge gesagt hat, die in der Bundesrepublik Deutschland als strafwürdig gelten. In München wird der Kommunikationsprofessor Mayen verfolgt. Und das könnte man immer weiter fortsetzen. Man fordert seine Entlassung, die Entlassung eines staatlichen Lehrers. Also, ich wollte sagen, es gibt keinen Grund für die Selbstzufriedenheit über die Pressefreiheit in Deutschland.
Bernhard Pörksen, möchten Sie das kommentieren?
Naja, es fällt mir schwer, das zu kommentieren, weil aus der Position dessen, der sich jetzt zugeschaltet hat, aus meiner Sicht, daran ist sehr viel falsch. Sehen Sie, Sie reden hier über eine Frau, Ursula Haverbeck, die wegen Holocaustleugnung verurteilt ist, und zwar mehrfach und über Jahrzehnte hinweg dieses Geschäft der Holocaustleugnung betrieben hat. Sie wollen das offenbar unter Meinungsfreiheit fassen und auf diese Weise dann eine Attacke reiten auf eine angeblich nicht vorhandene Pressefreiheit. Das halte ich für ein absolut irreführendes Modell von Presse- und Meinungsfreiheit. Alle dürfen alles sagen, auch Volksverhetzung betreiben. Genauso der Verbot von RT Deutsch. Darüber kann man streiten, aber aus meiner Sicht sind offene Gesellschaften einem zunehmenden Angriff durch Desinformation ausgesetzt und müssen sich mit einer anderen, auch wertegebundenen Entschiedenheit hier positionieren. Und Sie haben noch den ein oder anderen Fall erwähnt, der durchaus zur Kontroverse einlädt. Also Pressefreiheit und Meinungsfreiheit bedeutet nicht, also da empfehle ich nochmal die Lektüre des Grundgesetzes, dass alle permanent alles sagen dürfen, auch verhetzende Inhalte bis hin zu einer solchen Extremform wie der Holocaustleugnung betreiben können. Das ist aus meiner Sicht, ich will es ganz klar sagen, mich ganz klar positioniert, komplett falsche Auffassung von Presse- und Meinungsfreiheit. Und
Michael Rediske, Reporter ohne Grenzen, möchten Sie es auch kommentieren?
Ja, dem kann ich zustimmen. Es gibt keine absolute Pressefreiheit. Pressefreiheit ist, sagt auch das Bundesverfassungsgericht, immer auch abzugleichen und abzuwägen gegen gegen andere Rechte. Es gibt auch das Persönlichkeitsrecht in Deutschland, ja. Interessant ist nur oder wichtig ist, dass das Bundesverfassungsgericht seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts ja in fast allen wichtigen Urteilen der Pressefreiheit den Vorrang gegeben hat. Aber die sagen auch, das müssen wir in jedem Einzelfall sehen. Und die Strafgesetze sind natürlich auch eine Grenze der Pressefreiheit. Das müssen wir auch den Journalistinnen und Journalisten, auch den jungen Leuten auch immer wieder sagen. Ihr müsst euch auch an die Gesetze halten. Ja? Also das Presseprivileg bedeutet nicht, dass alles machen oder alles schreiben darf. Man muss damit rechnen, vor die Gerichte gezerrt zu werden. Und ehrlich gesagt, wir haben Gerichte in mehreren Instanzen. Und selbst wenn mal jemand vom Amtsgericht verurteilt wird, dann hebt das Landgericht auf oder das Landgericht wird mit seinem Urteil aufgehoben vom Oberlandesgericht. Was nachher bei rauskommt, ist fast immer sehr positiv für die Journalisten und Journalistinnen und für die Medien gewesen.
Ich kann Sie beruhigen, meine Damen und Herren, es ist niemand aus der Runde vom Stuhl gefallen, gerade auch wenn es sich so angehört haben sollte. Ich habe weiterhin im Studio hier die beiden Abiturienten, Lotte Matull und Nino Nicodemo. Ihr folgt ja unserem Gespräch mit Professor Pörksen und Michael Rediske. Viel war jetzt die Rede von diesem Privileg, das Journalistinnen und Journalisten haben. Seid auch ihr euch schon bei eurer Arbeit an eurer Schülerzeitung Leonarda da bewusst, dass ihr als Journalisten nicht nur sehr viel Einfluss habt, sondern auch eine starke Verantwortung, Lotte?
Ja, ich denke, Journalismus oder dieses Privileg grundsätzlich ist ja dann wieder auch in dem Sinne auch eine Aufgabe, zu lehren und vielleicht in gewisser Weise auch zu belehren, weil gerade solche Themen, also Pressefreiheit, die Grenzen von Pressefreiheit sind ja in dem Sinne nicht immer nur schlecht, sondern vielleicht auch, also auch gut. Mhm. Also dass man, es geht ja nicht darum, dass ich jetzt alle möglichen Leute auf der Straße beleidigen kann nur und sage dann, ja, hallo, ich bin Journalistin, also Entschuldigung, das darf ich ja jetzt. Es geht ja auch darum, dass man selber sich auch der Verantwortung, die man damit auch trägt, sich auch bewusst ist. Also dass es sozusagen ein Privileg ist, dass ich Pressefreiheit und meine Meinungsfreiheit auch nutzen kann, aber gleichzeitig auch mir bewusst sein muss, welchen Konsequenzen ich mich vielleicht auch einfach aussetze. Also wie zum Beispiel dann halt vermeintlich Angriffe oder einfach auch Leute, die nicht meiner Meinung sind.
Professor Pörksen, Sie hören das ja, was die jungen Leute hier bei mir im Studio sagen. Welche Rolle spielt denn die Medienbildung, auch die in der Schule?
Ich glaube, sie ist ungeheuer wichtig, denn wir haben ja die Gefahr, dass man jetzt so an solchem Tag wie dem Tag der Pressefreiheit nun lauter Stichflammenbekenntnisse abliefert und feurig betont, wie wichtig eine freie Presse für die Demokratie ist. Aber was ist an den anderen Tagen im Jahr? Und hier kann man, glaube ich, doch sehr genau zeigen, wenn man es mal pathetisch sagt, dass Medienbildung, gelingende Medienbildung so etwas ist wie angewandter Demokratieschutz. Und wir erleben jetzt gerade im Moment, dass die unterschiedlichsten Institutionen und Vereine, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Lokalzeitungen, überregionale Zeitungen, Journalistenorganisationen wie Korrektiv, Journalistenvereine wie Journalismus macht Schule, dass die gerade heute in die Schulen gehen, Workshops veranstalten, Schülermedientage veranstalten. Und das halte ich für sehr bedeutsam, denn wir erleben eine laufende Medienrevolution, vergleichbar mit der Erfindung der Schrift, vergleichbar mit der Erfindung des Buchdrucks. Jeder kann sich zuschalten, kann selbst zum Sender, zur Senderin werden. Das ist eine wunderbare Nachricht. Aber das heißt auf der anderen Seite, dass wir die individuellen Selbstbildungskräfte stärken müssen, gerade in Zeiten umherwirbelnder Fake News, gerade in Zeiten, in denen Desinformation mächtiger wird, gestützt durch KI-Programme, in denen es eine Hochrüstung gibt im Desinformationsgeschäft. Der Guardian hat im letzten Jahr eine Studie bekannt gemacht. Da sehen Sie, 40 Minuten, nachdem Sie die TikTok-App installiert haben, haben Sie das erste Mal im Durchschnitt Fake News von russischer Seite auf Ihrem Smartphone bekommen Sie die zu sehen nach der Installation der TikTok-App. Ja. Und das heißt, eine offene Gesellschaft, die frei ist, die streitet, die ringt um die Macht und die Kraft des besseren Arguments, die muss auch sich gegen Desinformation schützen. Was gibt es Reiferes, Mündigeres als Medienbildung in den Schulen? Auch mit gepusht und mit unterstützt von Journalistinnen und Journalisten. Denn der Journalismus ist ja, letzter Satz, ist ja eigentlich viel mehr als ein Beruf. Ja, er ist auch eine Profession und die gilt es zu schützen und in ihrem Wert zu betrachten. Mhm. Aber Journalismus ist auch eine Kulturtechnik, also ein Aushandeln, was stimmt, was nicht, wie geht man mit Quellen um, was sind überhaupt richtige Quellen?
Sind ja
diese
alles, ja,
Kompetenzen, die sollten zu einem Element der Allgemeinbildung werden.
Alles positive Argumente, die Sie da vorbringen. Ich bedanke mich noch bei Dr. Alexander Dill, dass er angerufen hat. Angelika Lipinski schreibt, aber wie erklären Sie sich denn dann, dass in Teilen der Bevölkerung mehr und mehr gegen die Presse agitiert wird. Gibt es da auch Fehler von Seiten der Presse? Herr Rediske, haben Sie eine Antwort auf die Frage der Hörerin?
Ja, kann ich versuchen. Also ich meine, wir sehen ja die politische Landschaft. Wenn in Ostdeutschland ein Drittel der Bevölkerung AfD wählt, dann wird auch ein Drittel der Bevölkerung die AfD-Positionen zu den Medien teilen. Die Kommunikation findet aber meistens in anderen Kanälen statt, wo irgendwo ja auch gesagt wird, dass die öffentlich-rechtlichen Medien eigentlich nur eine Meinung verbreiten. Das stimmt so nicht. Aber an dem Argument ist trotzdem was dran. Es gibt schon hier und da Unwuchten, würde ich das mal nennen, wo bestimmte Meinungen, die eigentlich zur Kontroverse gehören, nicht mehr so richtig durchdringen oder nur noch in bestimmten Medien durchdringen. Das ist jetzt kein grundlegender Einwand gegen die Existenz von Pressefreiheit, aber da müssen sich die Medien auch und die Journalisten und Journalistinnen manchmal fragen, haben wir einfach zu wenig die Gegenargumente und mal die andere Seite gehört?
Herr Schalay aus Mainz ist am Telefon. Herr Schalay, ich bin mir sicher, Sie sind in der Lage, in einer Minute darzustellen, was Sie beitragen möchten heute zu unserem Diskussionsthema über den Wert der Pressefreiheit. Bitte lassen Sie uns zuhören, lassen Sie uns an Ihren Gedanken teilhaben, Herr Schalay.
Erstmal guten Tag in die Runde. Und zwar, was ich halt vermisse, und zwar bei uns generell, ist eine kritische Betrachtung unserer eigenen Pressefreiheit, weil was jetzt das Thema war, ist, da wurden ja Journalisten gewaltsam angegangen, wenn sie berichten wollen und was sie berichten können. Das ist ja eigentlich erstmal Journalistenfreiheit. Und der Pressefreiheit, was wir ja haben, gilt ja auch, dass wir, und das ist jetzt leider ein gängiges Problem, dass wir eine Pressefokussierung haben im Land unter der Schirmherrschaft von großen Verlagen, die nach Betriebsverfassungsgesetz nicht mal öffentlichen müssen, was sie zum Beispiel verdienen damit. Und diese Pressefokussierung, also ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet und da kann man zum Beispiel sehen, dass Zeitungen wie die Mainzer Allgemeine, Allgemeine Zeitung, Worms Allgemeine, die sind alle gleich optisch und von dem Inhalt her. Da fehlt eine Meinungsvielfalt, obwohl wir eigentlich regional ein bisschen mehr vertreten sein könnten. Und das kann man auch meinetwegen auf Ruhrgebiet, auf Stuttgart, auf Leipzig, auf allerlei andere Regionen auch ausbreiten. Da sieht man, dass da die Meinungsvielfalt nicht so ist, wie man sie eigentlich erstmal denkt. Und diese kritische Betrachtung der eigenen Pressefreiheit, die haben wir leider nicht wirklich. Wir haben auch seit, ich glaube, 96 war das, keine Statistik veröffentlicht, wie welcher Verlag, welchen Einfluss genau auf die einzelnen Zeitungsausgaben oder ähnliches haben. Und das fehlt mir. Und wenn man dann einen Bürger hat, also den Standardbürger, der das dann betrachtet und im Kiosk geht und dann sieht, Moment, ich habe hier alle Zeitungen, die sind noch alle gleich aus, dass der dann sich Gedanken macht, wie genau ist denn das da mit der Meinungsvielfalt? Ja. Da fehlt da ein bisschen die kritische Betrachtung.
Herr Schalay, lass mal ganz kurz Herrn Pörksen dazu zu Wort kommen. Wir hören ja in diesen Tagen, das ist ja das, was Sie meinen, viel von sehr mächtigen Verlegern, nicht nur Matthias Döpfner, Elon Musk, auch nach der Übernahme von Twitter und so weiter. Herr Pörksen, ist das eine Gefahr, dass wir derzeit mit übermächtigen Verlegern oder Plattformbenutzern zu tun haben, die dann nach ihren eigenen Regeln handeln?
Da geht es darum, wenn wir jetzt über Verlage sprechen, geht es um die innere Pressefreiheit. Und Sie haben ganz gewiss die Causa Springer erwähnt. Das ist ja ein solcher Fall gewesen, wo die jetzt bekannt gewordenen Chats oder E-Mails oder SMS-Botschaften, was immer es war, nahelegen, dass man also direkt versucht hat, politisch Einfluss zu nehmen. Im Falle Twitter würde ich sagen, ist es noch etwas anders. Hier ist ja ein sehr mächtiger, sehr reicher Mensch, Elon Musk, der diese Plattform als so sein privat-persönliches Ideologiespielzeug benutzt und die Zunahme von Hass und Hetze und Antisemitismus und Klimawandelleugnung durch sein Ideal von Meinungsfreiheit eher befördert. Aber ich glaube, man kann daraus eine Schlussfolgerung ziehen. Natürlich braucht es auch eine kritische Betrachtung der Medienmacht. Natürlich braucht es eine kritische Betrachtung der Plattformmacht. Eigentlich bräuchte es so etwas in verstärktem Maße wie investigativen Medienjournalismus. Also ein Medienjournalismus, der über die Medien enthüllt. Ja. Der Medienjournalismus steckt aus meiner Sicht in diesem Land, jetzt will ich auch mal ganz kurz pauschal werden, viel zu sehr in der Kommentarschleife fest.
Wir hier im Deutschlandfunk tun etwas dagegen mit unserem Fachmagazin Medias Res. Michael Rediskes, fragen auch das Hörer. Wir können hier in Deutschland, in diesem Land, in dem Pressefreiheit grosso modo verwirklicht ist und alltäglich ist, können wir locker diskutieren. Aber was bewirkt eigentlich Ihr Ranking? Den totalitären Staaten ist das doch herzlich egal, dass Sie auf Platz 160 bis 180 sind.
Ja, Sie haben recht. Ich sage jetzt mal, wenn wir China kritisieren als Reporter ohne Grenzen oder auch als Annalena Baerbock das tut, dann kommt eher eine Gegenreaktion, kommt eher eine aggressive Gegenreaktion bei China. Also da bewirken wir irgendwie so gut wie gar nichts. Wir bewirken dort, wo wir natürlich, also wo noch Einfluss da ist. Ich sag mal, die Kritik an Erdogan in der Türkei, die hat schon viel hervorgerufen und vielleicht auch die Opposition dort gestärkt, die vielleicht ja die nächsten Wahlen auch eine Chance hat zu gewinnen. Sie fragen jetzt auch noch nach der Rangliste. Wir sind froh, dass die Rangliste so viel zitiert wird, dass unter den meisten Artikeln und Berichten über einzelne Länder Pressefreiheit im Laufe des kommenden Jahres jetzt auch wieder drunter steht bei Reporter ohne Grenzen.
Herr Rediske,
steht das Land auf Platz so und so. Das gibt eine gewisse Einordnung.
Wir müssen raus, Herr Rediske. Es tut mir schrecklich leid, dass ich Sie unterbrechen muss, Herr Rediske. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einordnung. Vorstandssprecher, Reporter ohne Grenzen, Bernhard Pörksen, Professor Universität Tübingen, Ihnen genauso herzlichen Dank. Gerd Faus aus Neuss schreibt, Freiheit und somit Pressefreiheit ist für mich die Bild-Zeitung zum Beispiel nicht zu kaufen. Gleich geht es weiter mit unserer Sendung Agenda. Worin besteht der Wert der Pressefreiheit? Das ist unser Thema heute Morgen in dieser Sendung. Thomas Kruse schreibt, auch in Deutschland hat es der freie Journalismus nicht leicht. Das sollte nicht außer Acht gelassen werden. Es gibt genügend Beispiele, wo Whistleblower Journalisten unglaubliche Datenmengen zugespielt haben, die dann Wellen geschlagen haben. Und einer, der solche Wellen geschlagen hat, ist jetzt am Telefon Bastian Obermeier. Guten Tag, Herr Obermeier.
Hallo, guten Tag, grüße.
Sie sind, und man darf Sie getrost so bezeichnen, investigative Journalist, vielfach ausgezeichnet, auch als Buchautor. Und Sie haben unter anderem mit Ihrem Kollegen Friedrich Obermeier eine Investigativfirma, Paper Trail Media heißt sie, für Spiegel, für Zeit und für den österreichischen Standard berichten Sie dort. Sie haben für Süddeutsche und Spiegel vorher gearbeitet und dabei Skandale aufgedeckt. Ich nenne da nur Panama und Paradise Papers, auch die Ibiza-Affäre in Österreich ausgelöst und damit eine ganze Staatskrise. Herr Obermeier, als Journalist eine Staatskrise auszulösen, wie fühlt man sich da als Journalist?
Also ehrlich gesagt ist es ganz einfach Teil meiner Jobbeschreibung gewesen, sozusagen. Das ist ein bisschen komisch, wenn die Nachrichten dann so darauf abgehen, aber wir versuchen natürlich sachlich zu bleiben, wir konzentrieren uns auf die Fakten, wir wollen nicht übertreiben, wir wollen niemanden an die Wand schreiben oder so, sondern wir schauen, was wir wissen, was wir erfahren können, und dann bereiten wir das auf. Und was danach passiert, das ist dann ja auch nicht mehr unser Job.
Ich habe ja im Studio zwei, eine Schülerin, einen Schüler, Lotte und Nino, die werden jetzt mit gespitzten Ohren zuhören. Wenn ich Sie frage, Herr Obermeier, wie sind Sie zum Journalismus gekommen?
Ich wollte immer schon schreiben. Ich wollte allerdings erst Sportjournalist werden, ehrlich gesagt, und habe das nicht hingekriegt, aus verschiedenen Gründen. Und habe mich dann bei der Deutschen Journalistenschule beworben, wurde da genommen und habe dann ein Praktikum gemacht bei der SZ und bin da lange geblieben und war da auch sehr glücklich.
Nino und Lotte können sich jetzt schon mal eine Frage überlegen, die ihr gleich stellen könnt an Bastian Obermeier. Hat man ja auch nicht jeden Tag zur Hand, einen Investigativjournalisten, über den man sonst bisher nur gelesen hat. Das kommt dann gleich. Herr Obermeier, wie hängt eigentlich Investigativjournalismus mit Pressefreiheit zusammen? Wie müssen wir uns das vorstellen, dieses Verhältnis?
Das ist im Grunde ganz einfach. Wenn es das eine nicht gibt, gibt es das andere auch nicht. Jedenfalls nicht im selben Land. Wir haben ja jetzt die Pressefreiheit in Russland, ist ja im Grunde irgendwie einbetoniert worden. Wer dort arbeitet und schreibt, darf nichts mehr schreiben, was irgendwie wirklich kritisch gegen den Krieg, den darf man ja nicht mal so nennen, dort unter Putin wäre. Weswegen auch viele Kollegen, mit denen wir arbeiten und seit Jahren recherchieren, es gibt tolle und sehr mutige Investigativjournalistinnen und Journalisten in Russland, die sind jetzt zum Beispiel in Prag und versuchen von dort aus zu arbeiten, weil sie in Russland einfach sofort eingesperrt würden. Das ist der schlichte Zusammenhang. Wo keine Pressefreiheit, da auch keine recherchierenden Journalisten.
Das ist die Stimme von Bastian Obermeier. Lotte Matull. Bitte, Schülerin am Kölner Leonardo da Vinci Gymnasium.
Genau, also wenn du schon mal eine staatliche Krise ausgelöst hast, würde ich die Frage haben, welche Dinge du nicht für den Journalismus tun würdest, beziehungsweise welche Grenzen du nicht überschreiten möchtest.
Also was wir generell nicht machen, ist, dass wir bezahlen für Informationen. Und natürlich würde ich nicht versuchen, heimliche Agenten, also dass jemand kommt und sich etwas wünscht, und dafür Informationen übergibt, sondern wichtig ist, dass man immer ganz klar sieht, hier ist die Quelle, da ist man selber, welche Regeln gelten und denen folgt man.
Nino?
Meine Frage wäre, wie schwer ist es für dich, deine eigene Meinung zu trennen von dem, was du dann in dem Sinne beruflich tust, weil ich stelle mir das ziemlich schwer vor eigentlich.
Nein, eigentlich fällt es gar nicht so schwer, weil Teile meiner Meinung muss ich ja auch nicht trennen. Zum Beispiel, was ich im demokratischen Sinne für richtig und falsch habe, das deckt sich zum Glück mit dem, was in Deutschland in den Gesetzen steht. Insofern ist es für mich relativ einfach und ich bin selten in der Berichterstattung entlang der Parteilinien, dass ich quasi eine Präferenz für die eine oder für die andere Partei irgendwie in der Berichterstattung abwägen müsste. Und für mich machen Geschichten dann ehrlich gesagt am meisten Spaß, wenn man eine Regierung kritisieren kann, wenn man also die Mächtigen kritisieren kann, die im Grunde das Zepter in der Hand haben und die sich natürlich auch wehren können. Mir ist der liebste Investigativjournalismus ist der, der sich im Grunde nach oben richtet und nicht nach unten. Also nicht hat jemand seine Arbeitslosenhilfe zu Recht oder zu Unrecht bezogen, da sehe ich wenig öffentliches Interesse.
Im Auftrag einer Hörerin soll ich Sie, Herr Obermeier, fragen, ob Sie sich vorstellen können, Journalist in Russland zu sein.
Nein, tatsächlich nicht. Also ich kann mir vorstellen, als russischer Journalist über Russland zu schreiben, aber nicht in Russland, weil ich wüsste, dass ich da sehr schnell im Gefängnis landen könnte. Und ich bin kein wahnsinnig mutiger Mensch und zum großen Glück muss man das in Deutschland auch nicht sein als Investigativjournalist.
Zeit, unsere Runde zu erweitern mit Gesine Dornblüt, Deutschlandfunk-Kollegin, ehemalige Deutschlandfunk-Korrespondentin für Russland, jetzt im Ukraine-Team. Sie berichten, Frau Dornblüt, für den Deutschlandfunk nach wie vor und sind exzellente Kennerin auch der journalistischen Situation in Russland. Wir blättern mal rasch nach. Russland, Platz 173 von 180. Das hat Sie nicht überrascht.
Nein, es hat sich die Situation ja wirklich extrem nochmal verschlechtert im letzten Jahr, was man schon gar nicht oder kaum noch für möglich gehalten hätte. Nach dem Beginn des groß angelegten Überfalls auf die Ukraine haben Hunderte Journalisten und Journalistinnen Russland verlassen, weil sie eben einfach unter den Bedingungen, auch mit den neuen Gesetzen, die dann im Frühjahr verabschiedet wurden, nicht mehr gewissenhaft arbeiten können. Da steht natürlich ganz vorne dieses Gesetz über sogenannte Fake News. Also man darf nichts über die russische Armee schreiben, was nicht aus offizieller Quelle kommt und man darf den Krieg nicht Krieg nennen. Themen wie Kriegsverbrechen durch die russische Armee sind absolut tabu und dementsprechend sind wirklich sehr, sehr viele Kollegen ins Ausland gegangen. Was mich immer überrascht, ist, wie viel man dennoch über und auch aus Russland erfahren kann, weil nicht nur die renommierten Kreml-kritischen Medien Exilpublikationen gegründet haben, es haben sich auch ein paar kleinere neue Medien gegründet. Die haben teilweise immer noch Kollegen im Land, die Informationen ausgraben und beschaffen. Und deswegen finde ich auch, das ist mir wichtig, dass wenn man betrachtet, kann man eigentlich noch unabhängige Informationen beziehen, wenn man sich in Russland aufhält. Da ist mir wichtig zu sagen, ja, das geht, wenn man weiß, wie, nämlich mit technischen Möglichkeiten über VPNs und so weiter. Ich glaube, das Problem ist eher, dass in Russland in der Breite der Bevölkerung gar kein Bedarf besteht, dass die Leute keine unabhängigen Informationen suchen, sondern stattdessen völlig gefangen sind von dieser Propaganda.
Also wir halten fest, theoretisch gibt es schon noch und nach wie vor die Möglichkeiten, auch sich im großen Reich Russland aus anderen Quellen zu informieren. Wie wichtig sind denn die Journalisten, die, wie Sie uns gerade erläutert haben, ins Ausland gegangen sind, also die Exilmedien, haben die einen gewaltigen Einfluss auch auf die innerrussische Informationssituation?
Ja, sie versuchen das immer wieder. Es ist natürlich sehr schwierig, weil zahlreiche Websites verboten sind, weil Twitter gesperrt ist. Aber trotzdem versuchen sie über verschiedene Ausspielwege wirklich an ihr Publikum zu kommen und sind da unheimlich erfinderisch. Gerade vor wenigen Tagen habe ich gelesen, dass die Novaya Gazeta Evropa zum Beispiel anbietet, dass man für nur 10 Euro im Monat so eine Art Administrator werden kann für einen VPN und da sozusagen Administrator wird für 250 User in Russland. Da sind die Menschen, die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich unheimlich erfinderisch und wir wissen auch von ihnen, dass sie immer wieder Reaktionen auch aus Russland herausbekommen, aber die große Herausforderung ist wirklich, wie durchsteche ich diese Blase meiner Leserschaft, die ich vorher schon hatte, die liberale, pro-westliche, europäische Antikriegsblase und komme ran eben an die große Masse der Bevölkerung, die Putin folgen.
Frau Dornbüll, ich möchte Sie dasselbe fragen, wie dann gleich Ihre und unsere Kolleginnen Karin Sens, ARD-Studio Istanbul und Nathalie Amiri, deutsche-iranische Journalistin und Buchautorin. Frau Dornblüt, zunächst aus der russischen Perspektive, wie ist denn die Situation für ausländische Journalisten in Russland? Gibt es überhaupt die Möglichkeit, sich als deutsche Journalistin, als deutscher Journalist in Russland zu bewegen und Informationen zu sammeln?
Das ist schwieriger geworden und insbesondere nach der Verhaftung des amerikanischen Kollegen Evan Gershkovich und der Anklage ist es natürlich, die Angst ist immer dabei, natürlich die Unwissenheit, wen kann es jetzt treffen und da setzt dann natürlich auch schnell Selbstzensur ein, also was recherchiere ich jetzt, wohin fahre ich, mache ich irgendwo in der Provinz eine Umfrage zur Einstellung zum Krieg oder zur Einstellung zur Mobilmachung und dergleichen mehr. Es gibt formal natürlich weiterhin die Möglichkeiten, Akkreditierungen und Visa zu beantragen. Das Verfahren ist schwieriger geworden. Die Fristen, also die Visa, werden nicht mehr für ein Jahr ausgegeben, sondern nur noch für ein Vierteljahr, müssen dann immer wieder verlängert werden. Aber im Grunde läuft das aber. Man gerät natürlich schnell in das Problem, dass man sich, wenn man gewissenhaft recherchieren und Gewissenheit berichten möchte, mit dem russischen Gesetz in Konflikt.
Gerade zwischendurch, Bastian Obermeier, Sie sind ja auch Generalsekretär von Forbidden Stories. Das ist ein Netzwerk von Journalisten, die sich aufgrund von Recherchen bedroht fühlen. Haben Sie auch mit Journalistinnen und Journalisten im Ausland zu tun, die sich im Ausland bedroht fühlen?
Ja, natürlich. Also wir haben ja quasi die Möglichkeit, dass man seine Informationen in einen virtuellen Safe legen kann als Journalistin, als Journalist, der oder die sich bedroht fühlt. Und diesen Safe, den hüten wir als Forbidden Stories dann. Und wenn jemand dann umkommt oder ins Gefängnis geworfen wird, schauen wir rein und versuchen, diese Geschichten fertigzustellen. Das ist quasi so eine Art Schutz, eine Art Versicherung für diese Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nicht, ne, super funktioniert immer, weil am Ende ist es einem Herrn Putin einfach egal, was über ihn geschrieben wird von der kritischen Presse. Aber möglicherweise kann es manche Leute ein wenig abhalten davon.
Ich möchte unsere internationale Runde komplettieren. Karin Sens, guten Tag.
Hallo.
Hallo, Frau Sens und Nathalie Amiri, auch per Leitung mit uns verbunden. Guten Tag, Frau Amiri.
Hallo, guten Tag.
Karin Sens, ARD-Studio, Istanbul in der Rangliste belegt die Türkei einen der hintersten Plätze, schlechteste Kategorie, sehr ernst darauf, also so wird es einkategorisiert, auf sehr ernst abgerutscht. Da gibt es nur noch zwei weitere dahinter, Tadschikistan und Indien. Sie haben damit gerechnet, Frau Sens, oder?
Also es hat sich die Lage vor allem für die türkischen Kollegen weiter verschärft. Wenn Sie fragen, wie es uns ausländischer Presse hier in der Türkei geht, hat ein Kollege von mir von einer Charmoffensive der letzten Jahre gesprochen. Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich würde schon sagen, dass sich manche Bedingungen verbessert haben. Wir müssen ja jedes Jahr beispielsweise eine Pressekarte beantragen, die unsere Arbeitsgenehmigung und auch gleichzeitig unsere Aufenthaltsgenehmigung ist. Und das bekommen wir deutlich schneller und auch unkompliziert, auch wenn sich das Verfahren an einer Stelle geändert hat. Aber wie gesagt, den türkischen Kollegen, da sieht es ganz anders aus.
Also Sie selbst als deutsche Kollegin fühlen sich nicht im engeren Sinne behindert in der Türkei?
Also ich persönlich habe tatsächlich bisher keinerlei Angriffe oder negative Erfahrungen gemacht, aber vielleicht ein Beispiel aus dem Erdbebengebiet. Wir sind kurz nach dem Erdbeben im Südosten der Türkei Anfang Februar dorthin gereist, nach Elbistan, das war eins der Epizentren, haben dort mit einem jungen Gemeindemitarbeiter gesprochen, der sehr offen erzählt hat, wie die Situation ist, wie lange es gedauert hat, dass auch Hilfe gekommen ist. Am nächsten Tag haben wir ihn versucht zu erreichen und er ist nicht mehr ans Telefon gegangen. Und das passiert tatsächlich öfter.
Und das ist ja auch deswegen bemerkenswert, weil die Pressefreiheit in der Verfassung des Landes Türkei ja verankert ist. Wie kann das sein, dass es in der Praxis ganz anders aussieht?
Naja, also wir haben ja auch diverse Gesetze, beispielsweise ein neues Desinformationsgesetz hier in der Türkei bekommen, das sich gegen Fake News richtet, wobei natürlich dann eben die Regierung, die Staatsanwaltschaften entscheiden, was Fake News ist. Also es hat sich schon eine ganze Menge in dieser Richtung auch geändert.
Karin Sens, Gesine Dornblüt, Ihre Leitungen ebenso wie die von Bastian Obermeier lassen wir einfach offen, sodass Sie auch miteinander ins Gespräch kommen können. Nathalie Amiri, deutsch-iranische Journalistin. Nochmals guten Tag. Iran rangiert auf dem Platz 177. Wir gucken uns gerade also im Keller um. Dutzende Journalistinnen und Journalisten sind inhaftiert. Wie ist der Stand der Dinge, der schwere Stand des Journalismus im Iran?
Naja, Iran gehört ja seit Gründung der Islamischen Revolution, seit Gründung der Islamischen Republik 79 eigentlich zu den repressivsten Ländern weltweit für Journalistinnen. Und dort wurden Hunderte schon seit 79 strafverfolgt, inhaftiert oder auch hingerichtet. Und es ist alles dort willkürlich. Kritische Medienschaffende werden im Grunde genommen permanent drangsaliert. Die Verhaftungen sind willkürlich, die langen Haftstrafen sind willkürlich, die Haftbedingungen sind oft lebensbedrohlich und es wird in den Gefängnissen gefoltert und vergewaltigt. Ich war wirklich in vielen Ländern unterwegs und ich kann Karin da fast so ein bisschen bestätigen, dass als ich in der Türkei gearbeitet habe, kam ich mir als internationale Medienschaffende relativ frei vor. Das ist natürlich in der Türkei auch mit Vorsicht auszudrücken, aber dennoch, wenn man im Iran gearbeitet hat, auch als internationale Medienschaffende, hat man gemerkt, was es bedeutet, wenn im Grunde genommen keine Pressefreiheit mehr existiert. Wir wurden permanent an der Arbeit gehindert. Das ist das oberste Ziel des Staates. Die Journalistinnen und Journalisten sind Staatsfeinde und gerade seit den Unruhen und seit den Demonstrationen und dem revolutionären Prozess der letzten Monate hat sich das Ganze noch mal sehr viel verschlimmert und die Schikanen gegen Journalisten wurden verschärft, damit sie zum Schweigen gebracht werden.
Und jeden Tag können wir lesen über Verschleppungen, Vergewaltigungen und über Folter. Die deutsch-iranische Schauspielerin Yasmin Tabatabai hat auf dem Bundespressepalast gesagt, Wahrheit ist das, was das Regime am meisten fürchtet. Gesine Dornblüt, gilt das für Russland auch? Wahrheit ist das, was Putin am meisten fürchtet?
Ja, auf jeden Fall. Und das Regime reagiert ja nicht nur mit Zensur, sondern indem es Wahrheiten, möglichst viele andere Wahrheiten entgegenzusetzen versucht. Das ist ja das Prinzip von Desinformation. Und das ist auch der Grund, weswegen weite Teile der Bevölkerung in Russland so apathisch sind, weil sie einfach niemandem mehr trauen. Also das habe ich selber in meiner Zeit in Russland auch oft erlebt, dass sie halt sagen, naja, unsere Leute, unser Fernsehen, das lügt, aber sie lügen ja auch. Das ist grundsätzlich bei allen Journalisten so.
Ja, sehr, sehr wohlfeil, das so auszudrücken. Frank Hertel macht ein Kompliment in Richtung Bastian Obermeier, aber schließt sie drei, Gesine Dornblüt, Karin Senz und Nathalie Amiri mit ein. Er sagt, der Wert der Pressefreiheit ist dann hoch, wenn es mehr neugierige und mutige Journalisten gibt, die etwas herausfinden und darüber berichten wollen, als Journalisten, die schon vorher alles zu wissen glauben und das Publikum nur erziehen wollen. Nochmal nach Istanbul, Karin Senz. Die Wahlen am 14. Mai sind mit vielen Hoffnungen verbunden. Hoffnungen auch für den Journalismus in der Türkei?
Ja, auf jeden Fall. Gerade eben mit Blick auch auf die vielen Journalisten. Es sind über 30 im Moment, die in türkischen Gefängnissen sind. Ich habe gestern erst wieder mit jemandem gesprochen, der ein Interview gegeben hat, der eine sehr klare Meinung zur türkischen Regierung und auch zu dieser Wahl hat, aber on air doch deutlich gemäßigter klang und sich hinterher für diese diplomatischen Worte entschuldigte und sagte, naja, man muss eben aufpassen, was man sagt. Also Selbstzensur spielt hier auch eine sehr große Rolle. Aber gerade eben auch vor der Wahl jetzt hat eine oppositionelle Nachrichtenplattform auch eine Statistik rausgegeben, die ich doch sehr interessant finde. Und zwar TRT, das ist also der Staatsfunk hier, dort hat Erdogan 32 Stunden Zeit bekommen im April für Reden, für Wahlkampf, und Kılıçdaroğlu, das ist sein Herausforderer bei den Präsidentschaftswahlen, 32 Minuten. Und deswegen sprechen eben beispielsweise auch Wahlbeobachter, die jetzt in den nächsten Tagen und Wochen hier in die Türkei kommen werden, nicht von einem fairen Wahlkampf. Sie haben weniger Angst, dass sich also an dem Wahltag selber Unregelmäßigkeiten, Wahlbetrug passieren wird, aber sie sprechen eben von keinem fairen Wahlkampf mit Blick eben auch auf diese Pressefreiheit für die Medien. Wir haben gestern beispielsweise auch einen großen Auftritt von Erdogan wieder erlebt. Er ist ja wieder inzwischen genesen nach seiner Krankheit, und da heißt es, dass eben für diesen Auftritt, das war eine Einweihung in Adana, und das Geld wird praktisch aus dem Staatstopf bezogen, weil es ja eine staatliche Veranstaltung ist, aber im Endeffekt von Erdogan als Wahlkampf genutzt wird. So ist ein sehr starker Vorwurf der Kritiker.
Bastian Obermeier, Gabi Ramm aus Köln regt einen Themenaspekt an. Pressefreiheit heißt auch, investigative Informationen auf deren Korrektheit zu überprüfen und zu veröffentlichen, ohne dass Repressalien zufolge sind, dann wie ist das mit der Korrekturinstanz für den Investigativjournalismus? Gibt's den oder ist das die Gesellschaft?
Naja, im besten Fall ist das ja erstmal nicht jeder und jedes selber. Niemand will ja was schreiben, was sich dann als falsch rausstellt, weswegen jedes Medium da Regeln hat, Verfahren hat und da genau prüft. Ich glaube nicht, dass es eine Art quasi staatlicher Korrekturinstanz braucht oder geben sollte. Da sind wir nämlich schnell bei der staatlichen Zensur, sondern wir brauchen die freie Presse. Wir brauchen aber auch eine Presse, die auch an sich selber zweifelt, an ihren Recherchen zweifelt.
Wir haben ja heute drei Länder herausgepickt, Russland, Iran und Istanbul. Man könnte natürlich viele andere auch noch hinzuziehen. Wir aus unserer sicheren Perspektive hier in Deutschland, die wir hier diskutieren in der Sendung Agenda, haben manchmal leicht reden. Das sagen auch Hörerinnen und Hörer. Deswegen möchte ich Sie drei, meine Kolleginnen, die international unterwegs sind, noch gegen Ende der Sendung fragen. Und ich beginne gerne mit Nathalie Amiri. Hilft es den Menschen im Land Iran, wenn hier bei uns viel berichtet wird?
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist die einzige Überlebenschance für Journalistinnen und Journalisten, aber auch die Bevölkerung in Bezug jetzt auf den Iran. Gestern wurden drei Journalistinnen ausgezeichnet mit dem UNESCO-Preis für Pressefreiheit. Und heute sagte eine, also Nargis Mohammadi, daraufhin aus dem Gefängnis. Sie sitzt im Evin-Gefängnis in Teheran. Sie hat eine Nachricht rausschmuggeln können, und ich zitiere sie. Sie sagt, ich bitte Sie, uns nicht allein zu lassen. Erwägen Sie bei der Annahme Ihrer Politik die Unterstützung der Zivilgesellschaft, Menschen, die auf der Straße stehen, politisch-ideologische Gefangene, Gefangene, denen Hinrichtung droht, und Unterstützung. Sie können diese Menschen retten. Das schrieb Nargis Mohammadi gestern aus dem Evin-Gefängnis auf die Preisverleihung.
Karin Senz, aus der türkischen Sicht, werden wir in Deutschland nicht manchmal verdächtigt, uns in Angelegenheiten einzumischen, die uns wenig angehen, wenn wir hier über die Verhältnisse in der Türkei auf journalistischer Ebene berichten?
Es ist ein ganz anderer Journalismus in der Türkei. Und deswegen, glaube ich, muss man schon gucken, dass man die Dinge nicht miteinander vergleicht, sondern sie eben aus dieser türkischen Warte auch sieht. Wir haben hier eine sehr polarisierte Journalie auch. Also es ist relativ klar, wer von den Medien Opposition ist und wer regierungsnah ist. Es ist nicht relativ klar, sondern es ist sogar sehr klar. Und das verändert natürlich schon vieles. Aber für mich ist immer ein Blick auch, ich bin ja auch für den Iran zuständig, immer wieder nicht nur die Journalisten, die extrem mutig sind, meine türkischen Kollegen extrem mutig sind, sondern die Interviewpartner, mit denen wir sprechen, die extrem mutig sind und bei denen ich dann oft auch mal abwäge, ob ich sie tatsächlich eben on-air nehme mit dieser Aussage, weil ich weiß, dass es möglicherweise für sie Konsequenzen hat. Und wenn ich sie darauf hinweise, dann kommt es ja oft doch, das ist es mir wert.
Gesine Dornblüt, eine halbe Minute. Heute auf dem Kölner Forum für Journalismuskritik hier im Deutschlandfunk wird Alexander Nawalny ausgezeichnet. Sein Mitarbeiter nimmt diese Auszeichnung für kritischen Journalismus entgegen. Ein positives Zeichen?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja ein Preis für Pressefreiheit und Menschenrechte. Nawalny, Alexei Nawalny selbst ist kein Journalist, bezeichnet sich auch nicht so, aber er hat tatsächlich viel recherchiert mit seiner Stiftung zum Kampf gegen Korruption, über Korruption in den Eliten. Und er selber sitzt ja im Gefängnis und das Schlimmste für politische Gefangene ist, vergessen zu werden. Insofern ist jede Erinnerung an ihn und Unterstützung für diese Arbeit, die ja auch weitergeht von seinem Team im Exil, die ist natürlich wichtig.
Gesine Dornblüt, vielen Dank für Ihre Expertise, genauso für Istanbul-Expertise Karin Sens und Nathalie Amiri, die heute in diesem Zusammenhang ein Schlaglicht auf den Iran geworfen hat. Ihnen dreien herzlichen Dank. Bastian Obermeier, danke. Bei nächster Gelegenheit wieder ausführlicher über Ihre neuesten Rechercheergebnisse. Meine beiden jungen Kolleginnen und Kollegen hier im Studio werden sie Ihnen gleich tun oder vielleicht versuchen. Lotte Matul war zu Gast und Nino Nicodemo, die beiden vom Leonardo da Vinci Gymnasium in Köln. Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre zahlreichen Einsendungen. Andrea Stopp war am Mikrofon.